Vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen was her, hatte ich das ganz große Vorrecht, das erste Mal mit meinem Schwager zusammen meinen beiden Nichten eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Das war eine ganz kurze Geschichte, wo es darum ging, dass Jesus einen Menschen heilt. Und mein Schwager liest die Geschichte vor, klappt das Buch zu und sagt, wow, das kann nur Jesus. Und der Teufel, sagt die Ältere von meinen beiden Nichten. Und mein Schwager sagt, ja, der Teufel, der kann auch Sachen machen, die wir Menschen nicht machen können. Aber der Teufel macht ganz bestimmt keine Menschen gesund. Und man merkt, in meiner Nichte rattert es so ein bisschen, überlegt und sagt, ja, der Teufel mag die Menschen ja auch gar nicht. Ein kleiner, spannender Dialog mit Kindern über Gott und den Teufel. Für mich war das interessant zu sehen, was meine Nichte mit ihren damals noch 4 Jahren alles eigentlich schon begriffen und verstanden hat. Erstens, der Teufel hat tatsächlich Macht auf Erden, das hat sie verstanden. Zweitens, der Teufel ist der Feind des Menschen, auch das hat sie verstanden. In sehr einfachen Kinderworten ausgedrückt. Kindlicher Glaube ist faszinierend und nicht selten kommt es vor, dass wir Erwachsene etwas sogar von den Kindern lernen können. Und dieser Gedanke kommt nicht von mir, sondern er kommt von Jesus höchstpersönlich. Wir möchten uns heute einen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium, in dem genau dieses Prinzip sichtbar wird. Der Titel meiner Predigt lautet heute Morgen, kindlicher Glaube, so einfach und doch so schwer. Bevor wir in diesen Text einsteigen, ist es doch erstmal wieder wichtig zu verstehen, in welchem unmittelbaren Kontext dieser Text steht. Und im ganzen Lukas-Evangelium geht es eigentlich schon um ein ganz großes Thema, das Jesus immer wieder erwähnt, und das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes meint dabei nicht etwa irgendwie ein physisches Reich auf Erden, sondern es ist vielmehr ein unsichtbares Gebiet. Reich Gottes ist dort, überall dort, wo Menschen Jesus als ihren König im Herzen annehmen und sich diesem König unterordnen. Dort ist Reich Gottes. Jesus gebraucht immer wieder verschiedene Bilder, um zu erklären, wie dieses Reich funktioniert, was die Gesetzmäßigkeiten dieses Reiches sind. Und das weckt natürlich auch das Interesse von wem? Natürlich von den Theologen, von den Schriftgelehrten. In Kapitel 17 kommen einige von ihnen zu Jesus und befragen ihn dazu. Das lesen wir in Lukas 17, die Verse 20 bis 21. Da heißt es, einige Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Die Pharisäer verstehen nicht, dass der König dieses Reiches und damit das personifizierte Reich Gottes direkt vor ihren Augen steht. Und das ist Jesus. In Kapitel 18 vermittelt Jesus dann ganz deutlich, wer Teil des Reiches Gottes ist und wer nicht. Er sieht die Menschenmenge vor sich und er erkennt, dass es dort einige unter diesen Menschen gibt, die sich selbst für gerecht halten, die also denken, im Großen und Ganzen, wenn ich so mein Leben anschaue, würde ich sagen, unterm Strich bin ich gut. Ich habe mich möglichst gut an alle Gesetze gehalten, ich tue sehr viel, um Gott zu gefallen. Ich gehöre zum Reich Gottes. Und diesen Menschen erteilt Jesus mit einem Gleichnis sinnbildlich, könnte man wirklich sagen, eine geistliche Ohrfeige. Ja, er stellt in diesem Gleichnis einen Pharisäer, also der Vorzeigefigur der damaligen Zeit, einem Zöllner, also der Hassfigur der damaligen Zeit entgegen. Und er beschreibt, wie beide beten. Der Pharisäer dankt Gott im Prinzip dafür, dass er so gut ist. Und der Zöllner, der wagt es nicht einmal zum Himmel aufzublicken und sagt ganz ehrlich vor Gott, ich habe gar nichts zu geben, ich bin ein Sünder, vergib mir. Jesus resümiert, dieser Zöllner, der ist gerecht vor Gottes Augen, Der Pharisäer ist es nicht. Und gleich darauf folgt unser heutiger Predigttext. Aber es ist nicht nur spannend, was vor unserem Text steht, sondern auch, was danach folgt. Denn auch dort geht es wieder um die Frage, wie kann man denn in dieses Reich Gottes hineinkommen? Und es folgt die Geschichte, die wahrscheinlich auch viele von euch kennen werden, vom sogenannten reichen Jüngling, der von sich denkt, dass er auch gut genug wäre, um ins Reich Gottes zu kommen. Und Jesus entlarvt aber dessen Liebe zum Geld und zum Besitz. Der Jüngling geht traurig nach Hause, weil er nicht bereit ist, das für Jesus aufzugeben. Warum erzähle ich das alles? Warum lesen wir nicht einfach direkt den Predigttext? Die Antwort ist ganz einfach, weil diese Texte, die vor und nach unserem Predigttext stehen, uns den Schlüssel in die Hand legen, unseren heutigen Predigttext wirklich verstehen zu können. Es ist immer gefährlich, Bibeltexte aus ihrem Kontext herauszureißen. Ja, ein Dozent von mir pflegte immer mit dem Augenzwinkern zu sagen, ich vermag alles durch einen Vers, den ich aus dem Kontext reiße. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die Aussagen von Jesus aus ihrem Kontext reißen und missinterpretieren. Wir wollen verstehen, was Jesus wirklich sagt. Gehen wir also endlich rein. Ja, es ist ein recht kurzer Text, 3 Verse, aber die haben es in sich. Und sie zeigen uns 3 Punkte auf, nämlich Ablehnung, Annahme und Aufklärung. Steigen wir ein mit Vers 15. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie segnend berühre. Als die Jünger das sahen, fuhren sie die Leute an. Alles spricht dafür, dass wir immer noch in der gleichen Szene sind wie davor. Ja? Also Jesus hat gerade dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erzählt. Und es ist eine ganz große Menschenmenge, die sich um Jesus geschart hat. Sie wollen hören, was er zu sagen hat. Einige wollen geheilt werden von ihm. Und dann sind dort natürlich auch die Eltern. Und wie das bei Eltern eben so ist, das Leben ihrer Kinder ist ihnen wichtiger als ihr eigenes Leben. Deshalb bringen sie ihre Kinder und wollen, dass Jesus diese Kinder segnet. Die NEÜ übersetzt hier treffend mit segnend berühre. Ja, in manchen Übersetzungen steht nur berühre. Aber es geht nicht einfach nur um eine physikalische Berührung, sondern um diesen Wunsch, dass dieser Jesus die Kinder von den Eltern segnet. Das war eigentlich alles andere als unüblich. Jüdische Eltern haben das immer wieder gemacht. Die haben immer wieder ihre Kinder zur Synagoge gebracht, damit die Rabbis und die Ältesten ihre Kinder segnen möge. Und besonders war es eine Tradition, am Abend des großen Versöhnungstages, des jährlichen Versöhnungstages, die Kinder zu den Rabbis zu bringen, damit sie gesegnet werden. Das ist jetzt allerdings nicht zu verwechseln oder gleichzusetzen mit der Kindertaufe, wie wir das heute zum Beispiel aus der Landeskirche kennen. Man hat es nicht verstanden, als durch dieses Ritual wird das Kind jetzt gerettet, sondern es galt als ein Segen, von dem man sich erhoffte, dass das Kind später den Weg Gottes einschlagen würde. Und jedenfalls sehen wir, dass Jesus als Person solch eine Ausstrahlung hat auf die Eltern, dass sie sich denken, dieser soll unsere Kinder segnen. Der Segen von diesem Mann, von Jesus, der ist etwas wert. Der Begriff für Kinder ist ganz spannend hier im Text. An dieser Stelle ist Brephos. Und der beschreibt in der Regel die ganz Kleinen, also wirklich Babys. Später gebraucht Jesus den allgemeineren Begriff Paidion, der auch ältere Kinder mit einbezieht. Und jetzt müssen wir uns mal diese Szene vorstellen, ja? Da ist Jesus, der gerade predigt, und da kommt ein kleines Kind und klammert sich ans Bein von Jesus. Da kommt ein Vater mit 2 Kindern auf dem Arm, die Babys schreien. Von hinten kommt noch eine Mutter mit einem Kind. Also mit anderen Worten, Halligalli rund um Jesus. Und das ruft natürlich die Jünger auf den Plan. Oder besser gesagt, die Bodyguards von Jesus. So verstehen sie sich zumindest in diesem Moment. Für sie ist das ein absolutes Unding, was da gerade vor sich geht. Ihr Meister Jesus verkündigt da gerade die Botschaft für die Erwachsenen und jetzt soll er sich um diese Kinder kümmern. Nein, dafür ist jetzt keine Zeit, deswegen machen sie eine klare Ansage, sagen, halt, stopp, kinderfreie Zone. Die Jünger lehnen die Kinder also ab. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Kinder in der damaligen Zeit auch geschätzt und geliebt wurden von Eltern, von der Gesellschaft, dass Kinder jedoch einen deutlich niedrigeren Stellenwert haben, als das heutzutage der Fall ist. Dementsprechend schlussfolgern die Jünger von Jesus so, wie wir es möglicherweise auch getan hätten, wenn wir in der damaligen Zeit leben würden. Und sie sagen, das hat jetzt nicht Priorität. Ja, Jesus hat sich um wichtigere Dinge zu kümmern. Und die Jünger handeln dabei nach einem Prinzip, nach dem wir eigentlich in Wahrheit alle leben, nämlich nach der Einteilung in Dinge, die wichtig und die dringend sind. Ja, es gibt Dinge, die sind wichtig, Dinge, die sind dringend und Dinge, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Und daraus ergeben sich 4 Quadranten. Und wir alle teilen ja verschiedene Dinge in diese Quadranten verschieden ein. Und für die Jünger ist ganz klar, die Kinder gehören in Quadrant 4. Ja? Also weder wichtig, besonders wichtig, noch besonders dringend. Nee, das hat jetzt nicht Priorität. Konsequenterweise müssen die Kinder abgelehnt werden. Und sie glauben, die Jünger, dass sie dem Meister Jesus damit einen Gefallen tun. Aber als sie ins Gesicht von Jesus schauen, merken sie, dem ist nicht so. Und das lesen wir jetzt ab Vers 16, wo es heißt, doch Jesus rief die Kinder zu sich und erklärte, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Jesus widerspricht seinen Jüngern ganz direkt. Und es ist ganz interessant, hier an dieser Stelle wirkt das noch ganz friedlich, aber wenn wir in den Parallelbericht im Markus-Evangelium hineinschauen, dann bemerkt Markus sogar noch, als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich. Jesus wird also zornig, als er sieht, was seine Jünger da machen. Und wenn Jesus zornig wird, dann können wir davon ausgehen, mit 100%iger Sicherheit, dass dieser Zorn gerechtfertigt ist. Aber dann stellt man uns auch die Frage, weshalb denn eigentlich? Warum ist Jesus so zornig? Man könnte ja meinen, seine Jünger, die tun ihm doch einen Gefallen. Sie versuchen, ja, die Kinder ihm vom Leib zu halten, damit er weiter predigen kann für die wichtigen Menschen, die Erwachsenen. Doch genau das ist ja gerade der Punkt, den Jesus jetzt schon länger versucht zu verdeutlichen. Die Jünger, die denken die ganze Zeit in der Kategorie groß und wichtig und klein und unwichtig. Und Jesus sagt, ihr habt es immer noch nicht begriffen, ich denke nicht in diesen Kategorien. Jesus bittet also die Kinder zu sich, um sie zu segnen. Und dann sagt er einen sehr bemerkenswerten Satz, Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Die erste Lehre, die wir sofort daraus ziehen können, ist ganz klar die, Kinder sind geeignete Kandidaten für das Reich Gottes. Kinder müssen nicht erstmal alles verstanden haben und ganz erwachsen sein, um für das Reich Gottes geeignet zu sein. Nein, ein einfacher, kindlicher Glaube genügt Gott. Wenn Kinder glauben, dann ist es ein ehrlicher Glaube. Ja, es ist ein bedingungsloses Vertrauen, so wie sie als kleine Kinder ihrem Papa vertrauen. Wieder einmal stellt Jesus dadurch das Denken der damaligen Zeit komplett auf den Kopf. Kinder sind für ihn eben nicht zu klein, sie sind nicht zu gering für Gott. Jesus, wenn wir uns jetzt nochmal die 4 Quadranten anschauen, Jesus ordnet die Kinder also in Quadrant 1 ein. Ja? Wichtig und dringend. Wenn wir aber genau hinschauen, dann spricht Jesus eben nicht nur über die Kinder, sondern er spricht von solchen wie ihnen. Er ordnet die Kinder also in eine Kategorie, in eine übergeordnete Kategorie ein, in die auch andere Menschen eingeordnet werden müssen. Und welche Kategorie ist das? Das ergibt sich aus dem gesamten Kontext. Es ist die Kategorie der Geringen, der Verachteten in den Augen der Menschen. Dazu gehört eben auch der Zöllner aus dem Gleichnis davor. Ja, die Kinder und der Zöllner, die stehen genau in einer Linie, gering und verachtet bei den Menschen. Nicht aber bei Gott, der ganz genau hinschaut, mitten ins Herz von einem Menschen. Wisst ihr, ich bin persönlich Teil dieser Gemeinde, seit ich ganz klein bin. Und was ich faszinierend finde, ist, dass ich immer wieder neue Dinge hier dazulernen darf und im Glauben wachsen darf. Und das natürlich zu einem ganz großen Teil von unseren Pastoren, von den Predigern, von Mitarbeitern hier, von Menschen, die länger am Glauben sind als ich. Aber was ich auch immer wieder feststellen muss, ist, dass ich ganz viel lernen kann von Menschen, die noch Kinder im Glauben sind, die noch gar nicht so lange im Glauben sind. Jedes Jahr, Anfang Februar, findet ja der Super Bowl statt. Das ist das Endspiel der American Football Saison und das ist immer so ein ganz großes Ding und das gucken wir gerne mal mit ein paar Jungs zusammen. Und so war es auch vor ein paar Jahren, dass wir uns da getroffen haben, um dieses Spiel zu gucken. Und das fängt ja erst nach Mitternacht irgendwann an. Das heißt, man hat noch den Abend vorher Zeit, um entspannt zusammen zu essen und auch mal ein bisschen zu quatschen. Ja, auch Männer können das ganz gut. Und so saßen wir da und haben uns unterhalten und auf einmal kam das Thema auf, prominente Christen. Und wir fangen an zu diskutieren über spezielle Personen, ob wir der Ansicht sind, dass sie ihren Glauben authentisch leben oder nicht. Ja, und der eine sagt so, ja, aber hast du das Interview von dem gesehen? Der hat so richtig den Glauben bekannt. Der andere sagt so, ja, aber hast du gesehen, was der danach für ein Lied rausgebracht hat? Das passt überhaupt nicht zusammen. Und so diskutieren wir hin und her und unterhalten uns und versuchen zu bewerten, ist dieser Mensch gerettet oder ist dieser Mensch nicht gerettet? Bis ein Bruder plötzlich ganz freundlich sagt zu uns, Jungs, wollen wir einfach mal für den Typen beten? Ich meine, wir können jetzt auch noch ganz lange diskutieren, aber wäre es nicht besser, wenn wir vielleicht einfach mal für ihn beten würden? Und auf einmal wurde es ziemlich still in der Runde. Die Diskussionslust ist so ein bisschen vergangen. Und wir schauen uns an und uns wird klar in einem Moment so, ja, der hat recht. Der Bruder hat recht. Das Beste, was wir tun können, ist für diesen prominenten Sänger zu beten. Und ich muss sagen, das haben wir dann auch getan. Und im Nachhinein muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen geschämt für diese ganze Situation. Ja, ich habe persönlich 5 Jahre Theologie studiert, aber es brauchte einen Bruder, der noch recht jung im Glauben war, um mich daran zu erinnern, wie kindlicher Glaube aussieht. Kindlicher Glaube ist so einfach und doch so schwer. Für diesen Bruder war es aber noch ziemlich einfach, so zu glauben, weil er ganz klar vor Augen hatte, wie verloren er selbst viele Jahre ohne Jesus war. Und deshalb hat er auch dieses richtige Anliegen, nämlich barmherziges Mitleid mit einem christlichen Promi, der mit Sünde zu kämpfen hat. Solchen wie den Kindern gehört das Reich Gottes, sagt Jesus. Die Geringen sind Jesus wichtig. Ich denke, dass Jesus sich darüber freut, dass dieses Prinzip in der Gemeinde an vielen Stellen gelebt wird. Ich denke, die meisten von euch kennen die Pastoren, die Prediger, die Sonntag für Sonntag hier vorne stehen, die Musiker, die seht ihr oft. Aber kennt ihr auch die wahren Helden dieser Gemeinde? Das sind die Kindergruppenleiter. Die Kindergruppenleiter, die Woche für Woche ihren Freitagabend opfern, um den Kleinsten, den Kindern hier, die wunderbare Nachricht vom Evangelium zu bringen. Darf ich mal bitten, dass jetzt einfach mal alle aufstehen, die im Nachwuchsbereich, also Kinderstunde bis Jungscha, mitarbeiten. Darf ich euch einfach mal bitten, aufzustehen? Keine Angst, ihr verliert nicht euren Lohn im Himmel, weil ihr das nicht für die Anerkennung tut, sondern ich euch darum bitte. Genau. Und schaut euch diese Menschen mal an und lasst uns denen doch mal jetzt einen herzlichen Applaus geben. Sie tun das, was Jesus tun würde. Sie nehmen sich der Kinder an. Und für Jesus sind diese Menschen Helden. Und weißt du was? Du kannst auch einer von diesen Helden sein. Es gibt immer wieder Mitarbeiterbedarf im Nachwuchsbereich. Melde dich gerne bei unserem Pastor Simeon Redinger oder auch bei Erich Pankratz, bei Larissa Knaub. Die werden sich freuen, wenn weitere Mitarbeiter dazukommen. Demnächst haben wir den Kinder-Action-Samstag, haben wir gesehen, vielleicht in der Werbeschleife. Auch da habe ich mir sagen lassen, würde Erich Pankratz sich nicht ärgern, wenn sich weitere Mitarbeiter anmelden. Aber ich will hier an dieser Stelle nicht nur die Kindergruppenleiter erwähnen, sondern auch mal exemplarisch alle Mitarbeiter, die beim Projekt Hoffnungsvoll mitarbeiten. Die Mitarbeiter von Hoffnungsvoll halten da an, wo andere Menschen mit ihren Augen nicht mal hinschauen. Und das sind die Obdachlosen. Jesus kam genau für solche Menschen auf die Welt. Für Menschen, die in den Augen der anderen wertlos waren. Die sogar teilweise in ihren eigenen Augen sehr wertlos waren. Und er kam, um ihnen eine wunderbare Hoffnung zu geben, neues Leben zu geben. Und das tun die Mitarbeiter von Hoffnungsvoll Woche für Woche. Auch euch darf ich mal bitten, an dieser Stelle einmal aufzustehen. Alle, die beim Projekt Hoffnungsvoll mitarbeiten, gibt's hier Mitarbeiter unter uns. Die sind wahrscheinlich alle im Einsatz. Doch, es sind ein paar. Aber die sind so demütig, dass sie ein bisschen brauchen, um aufzustehen. Lasst uns auch hier diesen Mitarbeitern einen Applaus geben. Ja, und jetzt haben wir alle gerade schön applaudiert, aber darf ich dir einfach mal so ganz ehrlich die Frage stellen, bist du bereit, selbst diese Menschen aufzunehmen? Bist du bereit, dass wenn jemand von den Obdachlosen hier sonntags in den Gottesdienst hineinkommt, dich dieser Person anzunehmen, nicht einen Bogen drum zu machen, sondern diese Person anzunehmen, so wie sie ist? Wir dürfen nicht vergessen, wir selbst waren geistlich gesehen Obdachlose vor den Augen Gottes. Wir waren Obdachlose. Und Gott hat uns durch seine Gnade ein Zuhause gegeben. Er hat uns neue Kleider gegeben, uns verdreckten Menschen. Und dazu fordert uns Jesus hier auf, das Gleiche zu tun. Ja, es ist kein Appell hier in diesem Text an dieser Stelle, er fordert indirekt dazu auf. Doch Jesus geht noch einen Schritt weiter. Es folgt die Aufklärung. Eine Lektion von allerhöchster Bedeutung. Wir lesen Vers 17. Jesus spricht: Ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie hineinkommen. Okay, jetzt wird's ernst. Ja, eben noch hieß es, solchen wie den Kindern gehört das Reich Gottes so weit, so gut. Aber jetzt geht's an den Kragen der Erwachsenen. Jetzt richtet sich Jesus an die Erwachsenen und sagt, Kinder sind nicht nur wichtig, ihr müsst sogar so werden wie die Kinder. Wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie hineinkommen. Das sind sehr drastische Worte. Ja, mit anderen Worten, wenn du nicht wirst wie ein Kind, dann kannst du nicht gerettet werden. Und jetzt ist die entscheidende Frage natürlich, das ist eine wichtige Frage. Was bedeutet es denn dann, das Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen? Und wir möchten erstmal darüber sprechen, was es nicht bedeutet, das Reich wie ein Kind anzunehmen. Erstens, kindlicher Glaube ist kein reiner Unschuldsengel-Glauben. Ja, nicht wenige Christen lesen diesen Text und missinterpretieren hinein, dass Jesus Kinder verklären würde. Also sie als reine Wesen darstellen würde, die reine gute Herzen haben. Ja, ganz sicher haben Kinder oft ein viel ehrlicheres Herz als wir Erwachsenen. Wir sind halt schon besser darin trainiert, unsere Boshaftigkeit zu verschleiern und sogar noch unter scheinbar guten Taten zu tarnen. Das können Kinder halt noch nicht so gut. Aber die Bibel zeigt uns eindeutig, dass auch Kinder sündige Herzen haben. So schreibt David beispielsweise im Psalm 58, Vers 4 über seine Feinde: Von Geburt an sind diese Gottlosen auf der schiefen Bahn von klein auf ans Lügen gewöhnt. Aber in Psalm 51, Vers 7 sagt er sogar über sich selbst: Ja, schuldverstrickt kam ich zur Welt und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Kinder kommen bereits schuldverstrickt auf diese Welt. Das sagt uns die Bibel. Sie tragen das tödliche Sündengen in sich. Damit werden sie nicht erst an ihrem 10. Geburtstag infiziert durch die bösen Erwachsenen. Ich glaube, wir haben eine Gruppe von Menschen heute hier unter uns, denen ich diesen Punkt gar nicht groß erklären und beweisen muss. Das sind die Eltern. Ja? Menschen, die Kinder haben, die haben ein realistischeres Bild von Kindern. Sie wissen, dass Kinder sehr süß sein können, aber dass sie keine reinen Unschuldsengel sind. Was Eltern ihren Kindern beibringen, das ist Zähne putzen, selber auf die Toilette gehen, sich anziehen, sich anständig benehmen, das bringen Eltern ihren Kindern hoffentlich bei. Was sie ihren Kindern aber nicht beibringen müssen, ist lügen, streiten, egoistisch sein, den Eltern nicht zu gehorchen. Das schaffen Kinder auf wundersame Weise von ganz alleine. Weshalb? Weil sie sündenverstrickt, schuldbeladen auf diese Welt kommen. Das Sündengehen in sich tragend. In der Schlussfolgerung will Jesus nicht etwa sagen, werdet so wie die Kinder, also werdet ganz rein und ganz unschuldig, wie Engel, so wie die Kinder es sind, sondern, ja, erstens, das trifft überhaupt gar nicht auf Kinder zu. Und zweitens ist das unmöglich, als Erwachsener diesen Zustand zu erreichen aus eigener Kraft. Die Sünde steckt dafür viel zu tief in uns drin. So viel zur ersten möglichen Missinterpretation dieser Aussage von Jesus. Eine weitere wäre es zu glauben, Jesus würde einen naiven Glauben einfordern. Ja, es gibt Menschen, die lesen diesen Text und die fühlen sich direkt verstanden. Ach, das spricht mir so aus dem Herzen. Nicht so viel durchdenken, ja, nicht so tief in theologische Fragen eintauchen, sondern einfach ganz, ganz einfach glauben. Ganz einfach vertrauen und das, was mir von vorne der Prediger sagt, das nehme ich an. So naiv, wie ein Kind halt am Anfang des Lebens ist, bei allem, was man ihm erzählt. Ich muss zugeben, ich habe selbst lange Zeit diesen Text ein bisschen so in dieser Hinsicht verstanden. Aber schaut mal, was Paulus in 1. Korinther 13, Vers 11 schreibt. Da sagt er, als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Und ein Kapitel weiter, in 14, Vers 20, schreibt er, seid doch nicht Kinder im Verstand, Geschwister. In der Bosheit, da sollt ihr wie kleine Kinder sein. Im Verstand aber seid erwachsen. Mit anderen Worten, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kindlicher Glaube ist nicht kindischer Glaube. Wir sollen als Christen im Glauben reifen. Wir sollen nicht naiv wie ein kleines Kind bleiben. Für ein Kind ist das okay, aber für einen Erwachsenen nicht. Wir sollen die Wahrheiten Gottes tiefer erforschen und begreifen. Jesus fordert von seinen Nachfolgern also nicht etwa eine Naivität ein, aber was meint er nun damit, dass wir das Reich Gottes so annehmen sollen wie ein Kind? Schaut mal, in dem Kontext unseres Textes müssen wir uns doch die Frage stellen, was hat ein Kind vor Gott vorzuweisen? Hat ein Kind bereits auf einer Großevangelisation vor tausenden Menschen gepredigt und Menschen zum Glauben geführt? Nein. Hat ein Kind bereits einen theologischen, akademischen Abschluss? Nein. Hat ein Kind bereits große Geldsummen gespendet für eine christliche Organisation? Nein. Hat ein Kind bereits wochenlang gefastet? Nein. Nein, ein Kind hat auf religiöser Ebene nichts vorzuweisen vor Gott. Und Jesus sagt, genau so müsst ihr vor Gott kommen. Ihr müsst euch selbst als Kinder verstehen, die vor Gott nichts vorzuweisen haben. Wenn ihr euch irgendwas auf eure eigene Leistung einbildet und denkt, damit könnt ihr euch den Himmel verdienen, dann werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Ein Kind, das Jesus annimmt, vertraut bedingungslos, wie es einem Vater vertraut. Ein Kind, das glaubt, versteht, dass es Jesus braucht. Und dass es ein Geschenk ist vom Vater an das Kind. Wisst ihr, bei der Predigtvorbereitung ist mir nochmal meine eigene Lebensgeschichte so ein bisschen bewusst geworden. Ich selbst bin im Alter von 5 Jahren zum Glauben gekommen. Also im Alter von 5 Jahren habe ich bewusst mein Leben Jesus übergeben. Und immer wieder fragen mich dann Menschen so, hä, aber im Alter von 5 Jahren, was konntest du denn da jetzt schon groß verstehen? Du warst 5. Und dann sage ich immer, ja, ich muss sagen, viel habe ich nicht verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich schlechte Sachen mache, die gegen Gott sind, ja, die Gott nicht gefallen. Und dass ich Vergebung von Gott brauche. Und wenn ich nicht um Vergebung bitte, dass ich nicht zu ihm kommen kann. Das habe ich verstanden mit 5 Jahren. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott diesen kindlichen Glauben in mir damals gesehen hat und mich an diesem Tag errettet hat. Warum? Weil ihm dieser kindliche Glaube genügt. Weil Jesus dann nicht sagt, ja, aber du hast die Lehre der Erwählung noch nicht verstanden. Nein, kindlicher Glaube genügt, um errettet zu werden. Und jetzt ist die Frage, hat sich etwas verändert bei mir, seitdem ich 5 Jahre alt bin? Ja und nein. Ja, es hat sich eine ganze Menge verändert. Natürlich durfte ich ganz viele Dinge lernen, musste viele Dinge lernen, einige auch auf die harte Tour. Und ich bin immer noch ein Lernender. Aber gleichzeitig auch nein. Ich muss immer wieder an diesen Punkt zurückkommen und verstehen, es ist genau dieser kindliche Glaube an meinen Retter Jesus, der genügt und der das Fundament ist des Glaubens. Um es also einmal in einem Satz zusammenzufassen, kindlicher Glaube bedeutet, demütig anzuerkennen, dass du vor Gott ein hilfsbedürftiges Kind bist. Kindern fällt das oft gar nicht so schwer, das zu verstehen. Aber wie sieht es bei uns Erwachsenen aus? Die Geschichte vom reichen Jüngling, direkt nach unserem Predigttext, zeigt uns deutlich, uns Erwachsenen fällt das alles andere als leicht, uns das Reich Gottes schenken zu lassen. Wir wollen uns den Himmel lieber verdienen. Ja, wir wollen nicht hilfsbedürftige Kinder vor Gott sein, geistliche Bettler. Das wollen wir nicht sein. Doch Jesus sagt uns deutlich, wir müssen erkennen, dass wir genau das sind. Und wenn wir das nicht erkennen, dann können wir nicht ins Reich Gottes kommen. Und so will ich dir heute einfach ganz direkt diese Frage stellen, kannst du das für dich so bejahen? Verstehst du, dass du vor Gott nichts vorzuweisen hast, was ausreichen würde, um von ihm angenommen zu werden? Das Reich Gottes kann man sich nicht verdienen, man kann es sich nur von Gott schenken lassen. Vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst oder auch am Livestream mit dabei und du hast dich dein ganzes Leben lang schon so darum bemüht, alles dafür zu tun, um möglichst gute Chancen auf den Himmel zu haben. Aber das, was du nie getan hast, ist einfach auf deine Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich bin vor dir ein Kind. Ich habe dir nichts vorzuweisen, außer meine Sünde. Die habe ich vorzuweisen. Und ich bitte dich, dass du mir diese Sünde vergibst und dass du mich annimmst, so wie du ein Kind annimmst. Du sollst mein König sein, ich will dein Kind sein und dir folgen. Wenn du das noch nie getan hast in deinem Leben, dann ist heute vielleicht der Tag, an dem du das tun kannst. Entscheidend ist, dass du es von Herzen ehrlich meinst. Ob du das jetzt gleich hier vor Menschen tust oder zu Hause für dich alleine, Gott sieht in dein Herz. Und wenn er diesen kindlichen Glauben in dir findet, dann wird er dich annehmen. Dann wirst du errettet werden. Wenn du aber heute hier bist und du bist schon länger gläubig im Glauben unterwegs, dann darfst du dich heute ganz neu auf den Kern des Glaubens besinnen. Und der Kern liegt nicht darin, was du alles schon für Jesus getan hast, sondern was er für dich getan hat. Wenn es reichen würde, was wir alles tun, dann hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Dann hätte er nicht sterben müssen für uns, aber es war notwendig. Deine Werke reichen nicht aus, seine Gnade tut es. Ja, glaub nicht, dass dieser kindliche Glaube etwas für Neueinsteiger ist. Nein, Jesus macht ganz deutlich, wir brauchen genau diesen Glauben. Das Reich Gottes, das hat schon begonnen, sagt Jesus immer wieder, aber es wird vollendet werden. Das haben wir auch in der Andacht vorhin gehört. Wie schön das sein wird, wenn dieses Reich einmal vollendet sein wird, nämlich im Himmel. Kindlicher Glaube, das ist so einfach und doch so schwer. Aber das Ermutigende ist, unmöglich ist es nicht. Amen.